Der Text zur heutigen Predigt steht im 4. Mosebuch, 4. Mose Kapitel 14 von Vers 10 bis 39. Es ist ein Ausschnitt aus dem Bericht über die Kundschafter, die von der Wüste Sinai aus in das versprochene Land Kanaan gegangen sind, um es zu erforschen, um herauszufinden, wie es beschaffen ist. Und diese Kundschafter, 12 an der Zahl, waren zurückgekommen. 10 von ihnen hatten sehr negative Dinge berichtet, von den befestigten Städten und von den riesenhaften Menschen, die dort wohnen. Und sie hatten dem Volk so eingeheizt, solche Angst gemacht, dass im Ergebnis die ganze Gemeinde der Israeliten wütend war und Angst bekommen hatte. Und hier setzt dann der Abschnitt ein, den ich heute lese. Es heißt, die ganze Gemeinde wollte Mose und Aaron steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt. Der Herr sagte zu Mose, wie lange will mich dieses Volk noch verhöhnen? Wie lange weigern sie sich noch, mir zu vertrauen? Habe ich ihnen nicht genug Beweise meiner Macht und Fürsorge gegeben? Ich will sie an der Pest sterben lassen. Ich will das ganze Volk ausrotten. Mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem Volk machen, das noch größer und stärker ist als sie. Aber Mose erwiderte, was werden dann die Ägypter sagen? Sie haben gesehen, wie du dieses Volk durch deine Macht aus ihrem Land geführt und bis hierher gebracht hast. Und was werden die Bewohner dieses Landes sagen? Sie haben gehört, dass du, Herr, selbst mitten unter uns bist, dass du mir Auge in Auge gegenübertrittst, dass deine Wolke über uns steht und dass du vor uns hergehst, bei Tag in einer Wolkensäule und in einer Feuersäule bei Nacht. Und dann tötest du dieses ganze Volk auf einen Schlag. Die Völker, die von deinen Taten gehört haben, werden sagen, er war zu schwach, um dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen mit einem Eid versprochen hatte. Deshalb hat er sie in der Wüste abgeschlachtet. Ach Herr, lass doch deine Macht an uns sichtbar werden. Du hast uns zugesagt, ich bin der Herr, ich habe Geduld, meine Güte ist grenzenlos. Ich vergebe Schuld und Auflehnung, aber ich lasse nicht alles ungestraft hingehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür auch seine Kinder und Enkel bis in die dritte und vierte Generation. Weil nun deine Güte so groß ist, darum vergib diesem Volk seine Schuld. Du hast ihm ja auch bisher vergeben, während der ganzen Zeit, seit du es aus Ägypten herausgeführt hast. Der Herr antwortete, ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest. Aber so gewiss ich lebe und meine Herrlichkeit die ganze Erde erfüllt, diese Männer werden nicht in das Land kommen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Sie haben meine Herrlichkeit gesehen und die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe. Und trotzdem haben sie mich nun 10-mal auf die Probe gestellt und sich gegen mich aufgelehnt. Keiner von denen, die mich missachtet haben, wird das Land betreten. Nur meinen Diener Kaleb will ich in das Land bringen, das er erkundet hat. Seine Nachkommen sollen dort leben. Denn in ihm war ein anderer Geist. Er ließ sich nicht beirren und hat mir vertraut. In den Ebenen aber bleiben die Amalekiter und Kanaaniter wohnen. Morgen kehrt ihr um und zieht wieder durch die Wüste dem Schilfmeer zu. Und der Herr sagte zu Mose und Aaron, wie lange soll ich es noch hinnehmen, dass dieses eigensinnige Volk sich gegen mich auflehnt? Ich habe wohl gehört, wie sie gegen mich murren. Richte ihnen meine Antwort aus, sage zu ihnen, ich, der Herr, schwöre euch, was ihr da gesagt habt, lasse ich in Erfüllung gehen, so gewiss ich lebe. In dieser Wüste sollt ihr sterben, alle wehrfähigen Männer von 20 Jahren an aufwärts. Das ist die Strafe dafür, dass ihr euch gegen mich aufgelehnt habt. Keiner von euch soll in das Land kommen, das ich euch mit einem Eid zugesichert habe. Keiner, mit Ausnahme von Kaleb und Josua. Eure kleinen Kinder dagegen, von denen ihr gesagt habt, sie werden den Feinden in die Hände fallen, die werde ich in das Land hineinbringen, das ihr verschmäht habt. Genau sie werden es in Besitz nehmen. Ihr aber werdet in der Wüste sterben. Doch auch eure Söhne werden wegen eurer Untreue zu leiden haben. Noch 40 Jahre lang müssen sie mit ihrem Vieh in der Wüste umherziehen, bis von eurer Generation keiner mehr am Leben ist. 40 Tage lang habt ihr das Land erkundet. So sollt ihr nun 40 Jahre lang, für jeden Tag ein Jahr, eure Schuld abbüßen. Dann merkt ihr, was für Folgen es hat, wenn jemand sich von mir abwendet. Ich werde mein Wort nicht zurücknehmen. Keiner von euch soll aus dieser Wüste herauskommen. Alle werden in ihr den Tod finden. Diese ganze böse Gemeinde, die sich gegen mich zusammengerottet hat, soll ihrer Strafe nicht entgehen. Die Männer aber, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden, bestrafte der Herr auf der Stelle, sodass sie tot umfielen. Sie hatten nach ihrer Rückkehr schreckliche Dinge über das Land erzählt und so die ganze Gemeinde gegen Mose aufgewiegelt und zum Murren gegen ihn gebracht. Nur Josua und Kaleb blieben verschont. Mose überbrachte allen Israeliten die Antwort des Herrn. Da begann das Volk zu weinen und zu klagen. Fortsetzung der Geschichte dann nächsten Sonntag.
Und nun habe ich eine kleine Geschichte zum Einstieg. Es war ein Goldschmied, der beschäftigte sich mit viel Uhren, Ringen, wertvollen Steinen, die ihm durch seine Hände gingen. Und dieser junge Mann geriet in schlechte Gesellschaft. Dann sagten die Kollegen ihm, komm, nimm doch da einige Ringe, der hat ja so viel, dein Chef. Und dann verkaufen wir die und dann haben wir schön Kohle zum Festen. Und dann hat er das tatsächlich gemacht. Aber dieses Geld war natürlich schnell weg. Und dann sagte ihm einer seiner Kollegen, der Braun hieß, Jakob, ich brauche Geld, du musst Uhren stehlen. Wenn du das nicht tust, dann gehe ich zu deinem Chef und ich erzähle ihm, was du getan hast. Und dieser Jakob hat das dann gemacht und hat ihm diese Uhren gebracht. Und es ging nicht lange, da kam er und sagte, du Jakob, jetzt musst du mir einen teuren Diamanten bringen. Ich brauche Geld, morgen um 8 will ich den haben. Dann sagt der Jakob, nee, das geht mir zu weit, das will ich jetzt nicht. Dann sagt er, wenn du das nicht tust, dann werde ich zu deinem Chef gehen und ich werde ihm sagen, was du getan hast. Nun, glücklicherweise hat jetzt Jakob diesen Braten geschmeckt. Er hat gemerkt, dass das eine endlose Geschichte wird. Und er ist sofort zu seinem Chef gegangen und hat ihm alles gestanden, gesagt, er hätte das gestohlen. Und das täte ihm leid, ob er ihm vergeben würde. Und der Chef sagt, okay, ich vergib dir, aber ich erwarte, dass du mir das zurückzahlst, abbezahlst, diese gestohlenen Sachen. Also er hat den Diamantring nicht gebracht. Dann kommt dieser Braun in den Laden, dieses Geschäft zu Jakobs Vorgesetzten und sagt ihm, wissen Sie, dass Sie einen Dieb beschäftigen? Sagt der Chef, nein. Weiß ich gar nicht. Dann erzählt er ihm, was er alles gestohlen hat und so. Und dann holt der Chef den Jakob und sagt, guck, jetzt erzählt er mir, was du da alles gestohlen hast. Und Jakob sagt, ja, ich habe das gemacht, aber ich habe das ja zugegeben und ich bin jetzt kein Dieb mehr. Dann sagt sein Chef zu dem Braun, sehen Sie, ich habe Ihnen gesagt, es arbeitet kein Dieb bei mir. Aber Sie sind ein Erpresser, das ist viel schlimmer. Jetzt hole ich die Polizei. Und dann ist er abgehauen. Es ist doch wunderbar, dass Vergebung möglich ist im Leben. Übrigens, die Musik da unten ist nicht Hintergrund bei uns, sondern ist immer am ersten Sonntag im Monat haben die da so eine Schaukelmusik hier unten. Also, die Möglichkeit, aus verfahrenen Situationen herauszukommen. Das nicht zu bekommen, was man eigentlich verdienen würde. Manchmal ist es ja gut, wenn man das nicht bekommt, was man verdient. Wir wollen ja, was wir verdienen, wollen wir immer, aber nicht alles ist gut, was wir verdienen, wenn wir es bekommen. Ein schlechtes Gewissen in ein gutes Gewissen verwandeln zu können. Paulus sagte einmal, als er seinen Glauben verteidigt, Meine Brüder, ich habe Gott immer mit einem reinen Gewissen gedient. Das ist ein großes Privileg. Mit einem reinen Gewissen kann man nur leben, wenn einem vergeben ist von Gott. Dieses reine Gewissen hatte nämlich Paulus nicht aus sich selbst, sondern er bekannte seine Schuld und Gott reinigte sein Gewissen. So hatte auch das Volk Israel Vergebung erfahren. Nur dieser Text ist ein bisschen schwierig, findet ihr nicht? Es ist euch vergeben und nachher kommt eine ganze Palette, was jetzt das Volk durchmachen muss. Da denken vielleicht einige, ja, was ist hier passiert? Hat er es vergeben, hat er nicht vergeben? Und heute Morgen werden wir uns ein bisschen mit dem beschäftigen, was Vergebung wirklich bedeutet und was Vergebung nicht bedeutet. Aufgrund der Fürbitte von Mose vergab Gott seinem Volk: Ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest. Das haben wir letzten Sonntag gesehen, Sie können die Predigt bestellen. Das finde ich etwas enorm Faszinierendes. Mose als der Mittler zwischen Volk Israel und Gott, der für das Volk einsteht. Und analog dazu ist Jesus, der für uns einsteht. Warum ist uns unsere Schuld vergeben? Weil Jesus für uns eingestanden ist. Weil er für uns bittet. Nicht, weil wir gut werden. Es ist wirklich sehr erstaunlich, dass Gott seinem Volk vergeben hatte. Nochmals vergeben hatte, muss man sagen. Wie in diesem Abschnitt, wie wir das gehört haben, hatte sich das Volk bereits mindestens zehnmal auf die Probe gestellt und gegen mich aufgelehnt. Und ich kann euch sagen, dies war in relativ kurzer Zeit, haben sie das getan. Das finde ich ganz schön viel. Und das waren wirklich keine Banalitäten. Das waren nicht so Unterlassungssünden oder ein bisschen das nicht gemacht oder ein bisschen jenes, sondern das war 10-mal massivste Auflehnung gegen Gott. 10-mal massivste Beleidigung der Heiligkeit Gottes. Nehmen wir nur ein Beispiel, das goldene Kalb. Da war Mose auf dem Berg. Die Leute dachten, ja, jetzt kommt er nicht mehr runter. Dann bearbeiten sie den Aaron und sagen, komm, mach uns ein goldenes Kalb. Das kannten sie noch aus Ägypten. Das ist ein Götterbild. Und dann haben sie alle ihre Ohrringe, ihren Schmuck gegeben, um dieses Kalb zu gießen. Stellt euch mal vor, bis seine Frau den Schmuck hergibt, den sie liebt. Das braucht ja einiges. Die haben das alles, die wollten um jeden Preis einen Gott. Und dann hat der Aaron, hat sich unter Druck gefühlt, hat das Kalb gemacht und dann sind sie um dieses goldene Kalb getanzt und wisst ihr, was sie gesagt haben? Das ist Jahwe, der Gott, der uns aus Israel geführt hat, der uns aus Ägypten geführt hat, der uns von Ägypten befreit hat. Also, etwas Schlimmeres kann man sich gar nicht vorstellen. Und Gott hat ihnen das vergeben. Stellt euch das vor. Das war eines dieser 10-mal. Das waren also keine Banalitäten. Das war nicht einfach irgendwie mal so eine Notlüge. Obwohl ich sage jetzt nicht, dass die gut sind. Aber es ist noch ein Unterschied, ob ich irgendwo an einer Ecke mal eine Notlüge oder so eine Halbwahrheit erzähle, oder ob ich einen anderen Gott verehre. Also sie haben Gott zutiefst beleidigt. Mindestens 10-mal. Und Gott hatte das immer wieder vergeben. Vergeben heißt, dass Gott auf sein Vorhaben verzichtete, das Volk Israel auszurotten. Er ließ also Gnade vor Recht gelten. Das ist Vergebung. Die Strafe, die ich eigentlich verdiente, die muss ich nicht bezahlen. Sonst hätte Gott sein Volk vernichtet, und zwar mit Recht. Er hätte richtig gehandelt. Wenn wir ganz nüchtern sind und das betrachten, müssten wir sagen, nach diesen 10 Mal, wenn Gott das Volk vernichtet hätte, er hätte mit Recht gehandelt. Wir müssten ihm Recht geben, wenn wir ganz ehrlich sind. Eins müssen wir in aller Deutlichkeit festhalten. Das wollte ich einfach am Anfang, weil diese Vers, ich wollte das einfach nochmal sagen, Gott vergibt gern. Gott vergibt gern. Das ist eine der besten Botschaften, die wir überhaupt haben. Gott vergibt gern. Seine Liebe und Barmherzigkeit ist für uns unvorstellbar groß. Ich glaube nicht, dass jemand bei uns, der hier sitzt, einem Menschen das 10. Mal nochmals vergeben würde, der ihn dermaßen beleidigt und dermaßen schädigt. Ich glaube, wir würden sagen, nach dem 3. Mal, vielleicht schon nach dem 1. Mal, okay, der hat das jetzt gemacht, aber für mich ist er gestorben. Dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ich wechsle die Gemeinde und ich gehe gar nicht mehr hin, ist Schluss. 10-mal Gott vergeben. Er vergibt gern. Seine Liebe und Barmherzigkeit ist unvorstellbar groß. Wir sehen im Alten Testament sehen immer die Leute, die Strafen, die Gerichte, die kommen. Aber sie beachten nicht, wie lange das Gott wartet, bis er überhaupt Gericht hält. Gott ist viel geduldiger als wir. Er wartet manchmal 100 Jahre, manchmal 200 Jahre, bis er handelt und versucht, immer dazwischen Menschen wieder zu gewinnen. In der ganzen Bibel finden wir viele Beispiele für die Sehnsucht Gottes, uns zu vergeben. Im Alten Testament die Sehnsucht, sein Volk zurückzugewinnen. Er würde ihnen gerne vergeben, aber vergeben kann er nur, wenn jemand einsichtig ist. Das ist ein Grundprinzip der Vergebung. Vergebung wird einem nicht einfach zugeworfen, sondern Vergebung wird angeboten. Und sie kommen nur zum Tragen, wenn ich meine Schuld anerkenne. Gott vergibt mir nur, wenn ich meine Schuld anerkenne. Dann vergibt er mir sehr, sehr gern. Zum Beispiel ließ er durch Jeremia eine Botschaft ans Volk richten, in der er erklärte, welche schlimmen Entwicklungen auf das Volk zukommen werden, wenn sie so weiterleben wie jetzt. Und das ließ er nicht darum sagen, weil Gott enorm daran Freude hat, so Horrorszenarien den Leuten zu sagen. Sagen, guckt einmal, wie schlecht das ihr seid und wie schlimm, dass das alles rauskommt und so. Er hat einen ganz anderen Grund. Und das ist für mich einer der Verse, der für mich am besten zeigt, warum wir überhaupt die Bibel haben. Warum Gott zu uns spricht. Ich finde den einfach krass. Vielleicht. Das drückt, nur schon, dass es dieses vielleicht, schon die Sehnsucht Gottes, vielleicht. Vielleicht werden die Leute von Juda umkehren, wenn sie hören, welches Unheil ich über sie bringen will. Vielleicht geben sie ihr verkehrtes Leben auf und ich kann ihnen ihre Schuld vergeben. Vielleicht merken sie es, vielleicht kapieren sie es, vielleicht sehen sie endlich das mal ein, dass das so nicht weitergeht. Ich hoffe es, dann kann ich ihnen vergeben. Das ist Gott, die Sehnsucht, die er hat. Gott ist kein Gott, der Freude an Rache und Gericht hat, obwohl er Gericht übt. Und sind wir doch ehrlich, wir erwarten doch von Gott, dass er Gericht übt. Von einem gerechten Gott erwarten wir, dass er Gericht übt. Oder findet ihr das einen guten Gott, der einem Massenmörder sagt, du, kein Problem, Schwamm drüber, komm, vergessen wir. Also ich fände das nicht toll. Ich fände, das hat mit Gerechtigkeit gar nichts zu tun. Wir erwarten, wenn wir zutiefst ehrlich sind, erwarten wir, dass Gott gerecht ist. Wir wollen nicht einen Gott, der mal so ist, mal so und so wankelmütig. Wir wollen einen gerechten Gott. Also wir erwarten das, aber das Er wird Gericht üben, das heißt aber nicht, dass er Freude hat am Gericht üben. Zu Ezekiel sagt er zum Beispiel, meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seines Vergehens sterben muss? Nein. Nein. Ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Das ist meine Freude. Da schlägt mein Herz. Da ist meine Sehnsucht. Dieser Wunsch, diese Sehnsucht Gottes, dass das Verlorene gerettet wird, ist so groß, dass er zu ganz drastischen Maßnahmen schritt. Er schickte nämlich seinen eigenen Sohn, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist die Sehnsucht Gottes, uns Menschen vergeben zu wollen, uns Menschen zu retten, nicht zu wollen, dass wir verloren gehen. Nun möchte Gott, dass du dich Jesus zuwendest, damit er dir deine Schuld vergeben kann, damit du neues, ewiges Leben bekommst. Deshalb hat er es getan, aus Liebe zu dir. Und wenn du Jesus dein Leben anvertraust, dann ist dein Leben in den Augen Gottes in Ordnung. Ich werde, so heißt es im Neuen Testament zitiert, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Ich habe hier extra rote Rosen in den Hintergrund genommen. Rosen, die Blume der Liebe. Das ist die Liebesaussage Gottes. Ich werde nicht mehr daran denken. Ich habe dir vergeben. Also Gott vergibt gern. Das müssen wir festhalten. Das ist so wie ein Anker jetzt, wenn wir das andere ansehen. Gott vergibt gern. Doch durch die Vergebung wurde nicht alles wieder zum alten Zustand zurückgeführt. Gott erfüllte dem Volk Israel sogar unvernünftige Wünsche, die sie in ihrer Wut und Verzweiflung äußerten. Sie sagten nämlich, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück. So ein Blödsinn, haben die gesagt. Nur weil sie nicht in das Land wollten und Gott nicht zutrauten, dass er sie ins Land bringt. Und nun wird Gott ihre Wünsche erfüllen. Was ihr da gesagt habt, lasse ich in Erfüllung gehen, so gewiss ich lebe. Ihr könnt es haben. Sie müssen jetzt umkehren in Richtung Ägypten zum Schilfmeer zurück und jeder über 20 Jahre, der Gott nicht vertraute, wird sterben. Das heißt, wenn ich jetzt dabei gewesen wäre, könnte ich maximal 90 Jahre werden. Aber das wäre ja auch kein schlechtes Alter, 90. Wenn man gesund ist. Und die, die dann 20 waren oder 21, die konnten dann maximal 61 werden. Ist auch kein schlechtes Alter, jene Zeit. Also Gott hat sie nicht gleich ausgerottet, aber er hat gesagt, in den nächsten 40 Jahren werden diese Leute sterben. Manchmal erfüllen sich in unserem Leben unvernünftige Wünsche. Gott nimmt uns als Gegenüber ernster, als es uns manchmal lieb ist. Wir meinen immer, Gott müsste uns nur ernst nehmen, wenn wir sagen, vergib uns und mach das, mach das, mach das. Aber Gott nimmt uns ernst als Persönlichkeiten. Und gerade Menschen, die fast gedankenlos Flüche aussprechen, sollten sich dessen doch sehr bewusst sein, dass Gott auch das hört. Mit den meisten Flüchen verfluchen wir uns nämlich selbst. Habt ihr das, ist euch das schon aufgefallen? Also ich nenne jetzt da keine Flüche. Sonst nimmt noch jemand meine Predigt und schneidet die Flüche raus und sagt, was ist das für ein Prediger? Der flucht ja von der Kanzel weg. Also ich sage euch keinen Fluch. Aber kennt ihr ja selber. Man verflucht sich selbst. Man wünscht sich von Gott verflucht zu werden. Wenn wir Gott in unserem Leben ausblenden und nur von uns ausgehen, nur auf uns schauen, so fluchen wir und verwünschen uns selbst. Als wenn es keinen Gott gäbe, aber eben, Gott kann unsere unvernünftigen Wünsche erfüllen. Mir wurde das einmal sehr bewusst. Ich war damals noch nicht Christ. Das muss man gut, wenn man das manchmal sagt. Ich war mir eigentlich auch nicht gewohnt, großartig zu fluchen. Aber ich war da mal mit einem meiner besten Freunde im Büttnerland. Wir waren da in Zürich miteinander in der Schule und er war im Büttnerland zu Hause normalerweise und ich bin dann oft zu ihm gegangen. Und dann waren wir so wieder mal unterwegs und er hat mich dann zum Bahnhof gebracht und ich war dann ein bisschen alkoholisiert, nicht zu arg, aber doch ein bisschen. Und dann bin ich unter der Unterführung durch und dann ist mir der Zug vor der Nase weggefahren. Und ich war so stinkesauer, dass ich in die Unterführung rein bin und habe dort einen Fluch ausgesprochen. Und zwar richtig laut. Da war ich in der Unterführung drin. Und ich vermute, dass, weil ich in der Unterführung war, mir dieser Fluch wie zurückgeworfen wurde. Und ich bin so komplett in mir zusammengefahren, dass ich nachher die Treppe hochgegangen bin und gesagt, bitte Gott, verdamm mich nicht. Ich bin innerlich flehend wieder zu meinem Freund zurück und habe Gott angefleht, bitte verdamme mich nicht. Ich habe es nicht so gemeint. Es tut mir leid. Wie wir heute wissen, war mir Gott glücklicherweise gnädig und hat mich nicht ernst genommen. Aber sind wir nicht manchmal zu leichtfertig? Gott kann unsere Wünsche erfüllen oder es zulassen, dass wir etwas tun, das ihm nicht gefällt. Denn er respektiert unsere Eigenständigkeit. Nehmen wir doch einmal den Bileam. 4. Mose steht auch im selben Buch. Da wird berichtet, dass Balak, ein moabitischer König, eine Delegation zu Bileam schicken lässt. Er soll kommen, um das Volk Israel zu verfluchen. Bileam macht das Richtige, er fragt Gott, soll ich gehen, soll ich das machen? Und Gott sagt ihm, nein, geh nicht. Das Volk Israel ist von mir gesegnet und nicht verflucht. Nebenbei bemerkt, war das schon nach der Zeit, wo wir jetzt uns ansehen, also das Volk ist gesegnet. Auch nach Kadesh Barnea. Nach dieser großen Sünde. Verfluch es nicht. Der Fall war klar. Deutlich hätte es Gott gar nicht sagen können. Bileam schickt vorbildlicherweise die Leute weg. Und dann kam eine nächste Delegation. Nochmals vom König Balak. Und dann sagte er, er soll sofort kommen. Er würde ihn auch reich belohnen. Er soll kommen und das Volk Israel verfluchen. Bileam, ein bisschen halbherzig, sagt, ja, yeah. Gott hat eigentlich gesagt, ich soll das nicht machen und ich soll nicht kommen und so. Aber ich überlege es mir nochmal, bleibt über Nacht da, ich frage ihn nochmals und so. Und dann fragt er nochmals, offenbar war sein Herzenswunsch, diesen Auftrag zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob es das Geld war, die große Belohnung, die auf ihn wartete. Und dann sagt ihm Gott, dann geh. Geh. Wenn du, ich sag's jetzt nicht, um jeden Preis gehen willst, dann geh doch. Gott lässt uns manchmal gehen. Wir täuschen uns, wenn wir meinen, Gott würde uns immer alles verbarrikadieren. Aber wir müssen nachher auch die Folgen selber tragen. Aber Gott lässt uns gehen. Wir meinen immer, ja, wenn es kein Hindernis gibt, dann ist es okay. Ja, wenn es kein Hindernis gibt. Ich hätte schon viel sündigen können ohne Hindernis. Das Hindernis war für mich, dass ich weiß, dass es Gott nicht gefällt. Aber sonst wären alle Türen offen. Nein, Gott lässt uns manchmal unsere Wünsche ausführen. Und das wurde Bileam nachher zum Verhängnis. Er hätte besser weitergelebt, hätte er das erste Mal auf Gott gehört. Aber kommen wir zurück zum Volk Israel in der Wüste. Alle über 20 Jahre müssen in den nächsten 40 Jahren sterben. Erst dann kann die nächste Generation das Land erobern. 40 Tage lang habt ihr das Land erkundet, so sollt ihr nun 40 Jahre lang für jeden Tag ein Jahr, das ist schon ein bisschen happig, oder? Eure Schuld abbüßen, dann merkt ihr, was für Folgen es hat, wenn man sich von mir abwendet. Diese Folgen sind also eine erzieherische Maßnahme Gottes. Sie sollen erkennen, dass Sünden Folgen haben, denn so lässt Gott mit sich nicht rumspringen. Es gibt also einen Unterschied zwischen der Vergebung und den Folgen der Sünde. Sünden haben nämlich meistens Folgen, und zwar meistens negative Folgen. Das musste später auch König David erfahren. Er versündigte sich durch den Ehebruch an Bathsäbe und den Mord an ihrem Mann unentschuldbar vor Gott, und Gott vergab ihm, er ließ Gnade vor Recht walten. Eigentlich hätte er sofort sterben müssen. Doch trotzdem, dass Gott ihm vergeben hatte, musste er Folgen der Sünde tragen. Er musste sogar seinen eigenen Palast in Jerusalem verlassen. Er wurde von seinem Sohn gejagt. Sein Sohn wollte ihn ermorden. Das war alles deshalb, weil er sich versündigt hatte. Das war die Folge seiner Sünde. Es ist eine falsche Vorstellung von Vergebung, wenn wir meinen, der Zustand, der vor der begangenen Sünde vorhanden war, würde wiederhergestellt. Das ist nicht Vergebung. Das wäre ja wunderbar. Dann könnten wir sündigen am laufenden Band. Es würde ja immer wieder hergestellt. Ich würde ja immer wieder an den Punkt zurückkommen, wo ich war. Es wäre immer ungeschehen. Kann man mal das versuchen, mal das versuchen, mal das versuchen. Das ist ja das, was uns die Leute vorwerfen. Ja, ihr Christen habt es einfach, ihr versündigt euch, und dann sagt ihr einfach, Gott vergibt. Das haben wir auch in der kleinen Geschichte eingangs gehört. Der Chef hat ihm vergeben, dem Jakob. Aber er hat gesagt, ich erwarte von dir, dass du das zurückbezahlst. Dein Schaden. Das bedeutet, dass dieser Jakob in den nächsten Monaten oder Jahren, ich weiß nicht, wie hoch das der Betrag war, nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben wird und dass er mit seiner Familie kürzer treten muss, um das in Ordnung zu bringen. Vielleicht oder vermutlich ist das das, was Johannes der Täufer bei seinem Bußruf sagt, bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Also Umkehr ist nicht einfach etwas Billiges. Die Vergebung ist nicht dazu da, dass ich mich meine Verantwortung entledige. Beim König David bewundere ich gerade, dass er sich über die Folgen seiner Sünde nie beklagte. Wir finden nicht eine Klage darüber, was für Folgen er zu tragen hatte. Er hatte nie geklagt und gesagt, Herr, was hast du mir jetzt wieder zugemutet, dass ich jetzt das und das so leben muss, sondern er hat es akzeptiert, er hat gewusst, da bin ich das Problem gewesen und nicht Gott. Und ich bin bereit, das zu tragen. Und wenn ihr dann am Ende seines Lebens seht, was er sagt zu seinem Leben, dann rühmt er Gott für seine Barmherzigkeit und Gnade. Er macht ihm keinen einzigen Vorwurf. Mit dir kann ich Mauern überspringen. Er war bereit, die schweren Folgen zu tragen. Er war auch glücklich und dankbar darüber, dass Gott ihm seine Sünden vergeben hat. Das hat ihm genügt. Wenn Gott uns vergibt, dann heißt das, dass er uns unsere Schuld nicht anrechnen wird. Ich bin durch die Vergebung mit meinem Schöpfer versöhnt. Etwas Wichtigeres kann es nicht geben. Ich bin versöhnt mit meinem Schöpfer. Als die vier Männer das Haus abdeckten da, mit dem Gelähmten, den sie vor Jesus bringen wollten, und sie ließen den Jesus vor die Füße, sagte Jesus zuerst zu ihm, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Ich denke, dieser Gelähmte war schon glücklich. Deine Sünden sind dir vergeben. Und die hohen Theologen dachten, Moment, wer kann den Sünden vergeben? Wieso erlaubt er sich überhaupt, Sünden zu vergeben? Das ist doch überhaupt das Unmögliche und so. Das darf er doch gar nicht. Wer ist er denn? Was meint er denn? Das ist ja Gotteslästerung. Jesus hat das natürlich durchschaut, das hat er schon gewusst, was die denken. Dann sagt er, was meint ihr denn? Meint ihr, es sei einfacher zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder es sei einfacher zu sagen, steh auf und geh. Und die dachten natürlich, ja, einfach ist zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, kann ja kein Mensch nachprüfen, ob das stimmt. Viel schwieriger ist zu sagen, steh auf und geh. Jetzt hat ihnen Jesus eine Lektion erteilt. Er hat nämlich gesagt, doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Um das geht es nämlich. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, und jetzt hat er das Schwerere, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Ich glaube, die haben nichts mehr gesagt, diese Theologen. Die waren dann perplex. Jetzt hat er tatsächlich das Schwierigere gemacht. Jetzt kann er Sünden vergeben. Um das geht es. Das Wichtigste an der Vergebung ist, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist. Ob wir dann noch gesund werden oder ob sich die unangenehmen Umstände unserer Sünde verbessern oder verschlechtern, ist eigentlich eine Nebensache. Wir sind meistens frustriert darüber, über die Sünde nicht, dass wir Gott beleidigt haben, sondern dass wir einen Nachteil dadurch haben. Solange die Sünde uns einen Vorteil bringt, sind wir immer noch sehr glücklich. Aber das Problem der Sünde ist, dass wir ein Problem mit Gott haben. Nicht, ob wir einen Vor- oder Nachteil haben. Eine völlig gelähmte Frau lag hilflos auf ihrem Bett und wartete auf ihren baldigen Tod. Die Ärzte gaben ihr nicht mehr viele Chancen. Und eines Tages besuchten sie zwei Männer, die mit ihr um Heilung beten wollten. Das ist wunderbar, das ist etwas, was wir tun können, auch als Christen. Und einer fragte sie, wenn Jesus jetzt zu dir käme und dich fragen würde, welches Wort möchtest du aus dem Mund von Jesus hören? Welches Wort, was möchtest du, dass Jesus dir dann sagt? Freudig schaute die kranke Frau zu den beiden und sagte, wenn Jesus mich so fragen würde, dann würde ich ihn bitten, Herr, sprich noch einmal das Wort, sei getrost, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Das wollte sie hören. Vermutlich dachten die Männer, sie würde sagen, sie wollte von Jesus hören, steh auf und geh. Aber wenn ich wählen könnte, was ich sagen könnte, was Jesus mir sagen könnte, ich würde mich auch für das entscheiden, was die Frau gesagt hat, ich hoffe es. Vor dem Sterben aus dem Munde Jesu nochmals zu hören, dir sind deine Sünden vergeben, du kannst ganz getrost sterben. Das ist das Wunderbarste. Die Versöhnung mit Gott. Sie hat das erlebt, die Gnade Jesu, sie hat erlebt, dass ihr Gott vergeben hat, dass Jesus für sie am Kreuz starb. Und kurz vor dem Sterben, wenn Jesus kommen würde, hätte sie das am liebsten nochmals gehört. Es ist für uns wichtig, dass wir verstehen, dass die Vergebung uns nicht an den Punkt vor der Sünde zurückversetzt. Das ist ein großer Irrtum, dem wir auch als Christen immer wieder verfallen. So ist es übrigens sogar mit unserer Erlösung. Adam und Eva versündigten sich und deshalb ist der Tod in die Welt gekommen. Nun ist Jesus für unsere Sünden gestorben. Wenn wir an ihm glauben, wird uns die Sünde vergeben. Wir sind für Zeit und Ewigkeit gerettet. Jetzt ist das Neue entstanden. Oh, Entschuldigung, ist das schon? Ja, bin ich jetzt schon beim vierten Punkt? Nee, ich bin nicht. Genau, das ist vergessen gegangen. Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas Neues ist geworden, heißt es da. Jawohl, wir sind neue Schöpfung. Und doch werden wir durch die Erlösung nicht in den Zustand zurückversetzt, in dem Adam und Eva am Anfang waren. Weil am Anfang gab es den Tod nicht. Wir tragen also die Folge noch mit, dass wir sterben müssen. Es ist nicht alles ganz weg sofort. Wir haben noch Folgen zu tragen. Wenn ich als Buchhalter einer Firma größere Beträge unterschlage und ich entdeckt werde und vor Gott meine Schuld bekenne, heißt das doch nicht, dass ich dann all die Gerichtsverfahren nicht durchlaufen muss. Es heißt doch nicht, dass ich die Schadenersatzzahlungen nicht mehr zahlen muss. Es heißt, ich muss das tun, aber mein Verhältnis zu Gott ist geklärt. Und sicher wird Gott auch auf diesem Weg der Bereinigung helfen. Es war doch auch so beim Volk Israel. Während 40 Jahren versorgte Gott sein Volk. Er hat sie nicht im Stich gelassen. Sie hatten genug Wasser, sie hatten genug zu essen. Sie wurden nicht krank, außer dass dann halt die, die gestorben sind, gestorben sind. Er begleitete sie im Feuer und Wolkensäule. Oder nehmen wir das Beispiel, wenn jemand seine Ehe bricht. Es tut ihm nachher sehr leid und er bittet oder sie bittet, je nachdem, seinen Ehepartner und Gott um Vergebung. Nun vergibt Gott und vielleicht auch der Ehepartner. Doch die Ehe, die geht nicht dort weiter. Die geht nicht vor dem Ehebruch weiter, sondern nach dem Ehebruch. Und der, der die Ehe gebrochen hat, kann von seinem Partner nicht einfach erwarten, dass der jetzt tut, wie wenn nichts gewesen wäre. Sondern der muss wieder das Vertrauen seines Partners gewinnen. So einfach, wie wir das gerne wollen, ist das mit der Vergebung eben nicht. Es ist nur immer einfach, wenn wir, was wir von den anderen erwarten. Aber so, das Rad des Lebens lässt sich nicht zurückdrehen. Das ist ein Erziehungsmittel, mit dem Gott uns davor schützen will, dass wir hemmungslos sündigen. Würde nämlich immer wieder der Urzustand zurückgeführt nach der Vergebung, dann würden wir ja endlos verführt zum Sündigen, weil dann immer alles wieder in Ordnung kommt und immer alles ist wie früher. Kann man immer wieder von vorne anfangen. So ist das Leben einfach nicht konstruiert. Noch ein wichtiger Gedanke zum Schluss. Uns scheinen die Folgen, die das Volk zu tragen hat, sehr streng. Doch angesichts der vielen Lästerungen und des häufigen Ungehorsams ist das gar nicht so übertrieben, finde ich. Denken wir doch nur, dass Mose eigentlich dasselbe Urteil für ein in unseren Augen viel eigentlich für eine Bagatelle bekommen hat. Er sollte zu dem Felsen sprechen. Gott hat ihm gesagt, sprich zu dem Felsen, er soll Wasser geben. Wenn du zu ihm sprichst, kommt Wasser raus. Und dann hat das Volk ihn wieder bedrängt und er nahm seinen Stab und schlug ihn über den Felsen. Und dann kam auch Wasser raus. Also Gott hat trotzdem Wasser rauskommen lassen. Aber er hat dann Mose gesagt, ihr habt mir, Aaron und er, nicht vertraut, wolltet mir keine Gelegenheit geben, mich vor den Leuten von Israel als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Darum könnt ihr dieses Volk nicht bis in das Land führen, das ich ihnen versprochen habe. Damit hatte Mose das gleiche Urteil getroffen wie das Volk. Er durfte das verheißene Land nicht betreten, er musste in der Wüste sterben. Können wir sagen, also bitte sehr, was Mose alles ertragen hat. Und jetzt, wegen dem bisschen, einmal gehen dem die Nerven durch. Und jetzt darf er gleich nicht ins Land gehen. Aaron und Mose mussten deswegen in der Wüste sterben. Das mag oberflächlich betrachtet ungerecht erscheinen, aber es ist nicht ungerecht. Hier findet ein göttliches Prinzip seinen Ausdruck. Es ist auch ein tröstliches Prinzip für uns. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Das ist ein göttliches Prinzip. Und zwar ist das ein barmherziges Prinzip. Das ist doch gerecht. Das ist wie bei einem Lehrer, der die Arbeiten seiner Schüler nicht an den Leistungen eines Nobelpreisträgers misst, sondern an dem möglichen Wissen und den Fähigkeiten des Schülers bewertet. Sonst hätten ja immer alle in der Schweiz eine Eins, wenn der Nobelpreisträger der Maßstab wäre. Also wenigstens ich. Es gibt vielleicht einige, die hätten dann Sechs oder Fünfer. Aber das wäre doch ungerecht. Deshalb mussten die Männer, die das Land besichtigten, sofort sterben. denn sie hatten mehr Einsicht und mehr Verantwortung als die anderen. Sie waren die, die das Volk eigentlich verführten. Sie waren die, die eigentlich gesehen hatten, die den Heiligen Geist bekommen haben, das haben wir auch schon betrachtet. Sie mussten sofort sterben. Und deshalb durfte Mose nicht in das Land Kanaan ziehen, denn er sprach mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Es war unzweifelhaft für Mose, was ihm Gott beauftragt hat, und er hat es trotzdem übertreten. Das ist keine Bagatelle. Ihm war sehr viel gegeben. Und weil Gottes Gerechtigkeit so funktioniert, warnte sogar Jakobus davor, wenn man die Verantwortung als geistlicher Lehrer übernimmt. Also nicht, dass ihr euch dann nicht mehr meldet, wenn wir Hilfe brauchen in der Gemeinde. Aber es zeigt einfach das Prinzip. Meine Brüder und Schwestern, Geschwister, nicht zu viele von euch sollten Lehrer der Gemeinde werden wollen. Ihr wisst ja, dass wir Lehrer vor Gottes Gericht strenger beurteilt werden als die anderen. Da habe ich mich auch schon gefragt, ob ich das richtig gemacht habe. Zu verkündigen. Der Maßstab an mich wird strenger sein als an meinen Zuhörer. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Das ist auch richtig so. Gott beurteilt also uns nicht nach einem einzigen Maßstab, sondern er sieht darauf, was wir für Voraussetzungen haben, und er nimmt uns als Persönlichkeiten ernst. Das war eine schwere Zeit für das Volk Israel. Als sie hörten, dass sie die nächsten 40 Jahre ihres Lebens tatsächlich in dieser Wüste verbringen werden, da begann das Volk zu weinen und zu klagen. Einmal mehr. Natürlich können wir das Volk Israel verstehen, dass sie darüber sehr traurig waren. Doch sie hätten auch glücklich sein können. Sie hätten sich tatsächlich darüber freuen können, dass Gott sie verschonte. Dass er sie nicht vernichtete. Sie konnten weiterleben und Gott versorgte sie weiterhin Tag für Tag mit allem, was sie benötigten. Gottes Güte war deutlich im Leben der Israeliten nach wie vor zu erkennen. Vielleicht ist auch dein Leben von Spuren vergangener Sünden geprägt. Dinge, die du denkst, hätte ich sie nicht gemacht, würde ich heute an einem anderen Platz stehen. Das kann sehr schmerzen. Aber strecke dich doch bitte aus nach vorne und freue dich darüber, dass dir Gott vergeben hat. Und er dir selbst in dieser Situation, auch wenn dein Leben jetzt wie eine Kurve gemacht hat wegen einer Sünde, er dir beisteht und mit dir unterwegs bleibt. In der Zeit Nehemias wurde dem Volk Israel das Gesetz verlesen. Sie wurden darüber so traurig. Sie haben gesehen, was das für einen Schaden ihrem Volk verursacht hatte, dass sie Gottes Gebote nicht beachteten. Und sie weinten und heulten und waren traurig. Und dann sagt ihnen Esra: Geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt, und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Oder wie es Luther übersetzt, das uns vielleicht bekannter ist: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und wenn du siehst in deinem Leben, dass du in deinem Leben eine Entwicklung gemacht hast, vielleicht über Jahre, du merkst, da muss ich jetzt einfach drin leben, weil ich mich versündigt habe. Und du kannst dich grämen ein Leben lang. Oder du kannst einfach sagen: Herr, ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Und meine Freude, die Stärke von mir, ist, dass ich mich an dir freuen kann. Dass ich mein Leben nicht über meine Sünde definieren muss. Ich akzeptiere die Folgen. Ich akzeptiere, dass ich Alimente bezahlen muss. Ich akzeptiere, dass ich eine Arbeitsstelle nicht mehr habe, die ich jetzt noch haben könnte und so weiter. Ich akzeptiere das. Meine Freude ist am Herrn. du bist meine Stärke, du hast mir vergeben. Ich kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen und ich kann die Sünde auch nicht heilen, indem ich die Folgen beklage. Ich kann es nur machen, indem ich das so mache, wie das David gemacht hat. Das einfach zu akzeptieren, das gehört jetzt zu meinem Leben. Das sind Spuren meines Lebens, aber die Freude ist, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dass er mir vergeben hat und dass ich zu ihm in die Herrlichkeit eingehe. Sei nicht bekümmert. Wenn du bis jetzt bekümmert bist, lass dir das sagen, sei nicht bekümmert. Die Freude am Herrn, das ist deine Stärke. Und wir wollen dieser Freude Ausdruck geben mit diesem Lied, das uns eigentlich an das erinnert, wo der Grund dieser Freude ist. Für mich gingst du nach Golgatha. Wir wollen dieses Lied miteinander singen. Wir stehen auf, die aufstehen können. Das ist praktisch der Kern, dass wir uns freuen können am Herrn. Er ging auf Golgatha und hat uns freigemacht von der Schuld. Er hat die Beziehung zu Jesus wieder, zum Vater wiederhergestellt. Und jetzt kann alles neu werden. Auch wenn du Folgen von Sünde hast, die du zu tragen hast. Wir haben sie alle zu tragen, weil wir müssen alle sterben. Wir haben alle zu leiden unter den Folgen der Sünden. Aber eines ist, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und freuen können wir uns, weil Jesus für uns ans Kreuz ging. Für mich gingst du nach Golgatha. Beten wir doch das miteinander.